Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo euch allen zum Ab 21 Podcast vom Donnerstag. Tom Westerholt hier. Wir gehen aufs Land. Wir fahren in die Landschaft und ziehen über die Dörfer, leben und überleben in der Provinz. Das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Wir haben mit spannenden Gästen gesprochen, der Band Blassfuchs aus Brockhausen in Westfalen und wie die Provinz ihre Musik beeinflusst. Wir waren mit Friedrich Habermann bei seiner Freiwilligen Feuerwehr in Gründau-Breitenborn in Hessen. Wir haben den Sozialarbeiter Tobias Burdukat in Grimma in Sachsen besucht, der sich dort aufopferungsvoll um Jugendliche kümmert, die drohen, ins rechtsextreme Lager abzudriften. Und wir haben die angehende Münchner Journalistin Bernadette Mittermeier kennengelernt, die als Studienprojekt ein Magazin über ländliches Leben aus dem Boden gestampft hat und dafür über viele Dörfer und durch die Provinz gereist ist. Also Schuhe aus, heute wird barfuß über Moos gehört.
Deutschlandfunk Nova.
How to Provinz ist das Thema, über das wir heute Abend in Ab 21 sprechen. Es ist ja nun mal eben nicht alles Berlin, Hamburg oder München. Es ist auch vieles Ummerstadt, Schnackenburg oder Brockhausen. Habt ihr noch nie gehört? Das berühmte Brockhausen in Westfalen? Dann ändern wir das jetzt. Wir haben nämlich einen Gast von dort im Nova Club. Sagt Hallo zu Nikolai von der Band Blassfuchs.
Hallo.
Hi, hier ist Nikolai. Grüß dich. Normalerweise gehören zu dir noch Dennis, Jannis und Julian. Du musst sie heute hoffentlich ehrwürdig vertreten. Erklär uns doch vielleicht mal kurz, was das da ist, wo ihr herkommt, für die zwei, drei Leute, die Brockhausen wirklich noch nicht kennen.
Ja, Brockhausen ist da irgendwo in der Nähe von Lippstadt-Erbitte-Anröchte, was wahrscheinlich genauso wenig sagen wird.
Vielleicht sind alle im Boot.
Ja, also wir sind dann immer schön von Bad Sassendorf mit dem Bus so gefahren und dann da in den Proberaum rein in Brockhausen. Schön auf dem Bauernhof natürlich auch geprobt.
Natürlich.
Genau, und da hat sich dann halt eben unsere Band Blassfuchs gegründet. Und ja, da haben wir dann residiert.
Brockhausen hat meines Wissens nach so circa 350 Einwohner. Ja. Da stellt sich die Frage, wie wird man da überhaupt eine Band? Also gab es von vornherein überhaupt genug Leute in eurem Alter, die die erforderlichen Instrumente spielen, um eine zu gründen? Oder habt ihr irgendwie im feindlichen Nachbardorf dazu gecastet?
Nee, es wurde auf jeden Fall über den Tellerrand hinausgeblickt. Weil wir relativ früh, also ich finde, in solchen kleineren Orten, in so einem kleineren Mikrokosmos, findet man schneller zueinander, wenn man irgendwie dieselben Interessen hat, die sich so ein bisschen abheben von der Mehrheitsgesellschaft da im Dorf.
Definitiv.
Und wir hatten halt relativ früh so ein bisschen den Zugang zum Indie gefunden, so Blockparty 2005er Schule. Mhm. Und damit waren wir halt damals schon komplett anders. So haben wir enge Hosen getragen. So.
Ja.
Und allein dieses verpönte Bild hat uns dann irgendwie zusammengeschweißt.
Als das noch enge Hose hieß und nicht Skinny Jeans.
Ja, genau, genau. Ja. Oh Gott, was hat einer gesagt? Ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet und dann meinte jemand zu mir, ob ich nicht ein Pokerduell gegen den Storch verloren hätte und die Beine gekriegt hätte. Oder
mein Gott.
Ja, das sind dann immer schön die Sprüche, die man sich dann so anhören darf.
Absolut.
Ja.
Die Musik, die ihr macht, Indie-Pop hast du schon gesagt, wo kommt die bei euch jetzt ganz speziell her?
Es hat dann damals halt so ein bisschen angefangen, indem wir halt eben die Soundtrack auf der Dorfjugend geschrieben haben. Und jetzt mittlerweile geht es halt immer mehr in Richtung Gesellschaftsanalyse, aus dem Dorf auch ein wenig hinaus, über die Grenzen, aber natürlich immer wieder Rückzugsort Brockhausen, für manche von uns mittlerweile Paderborn.
Ja, das ist ja genau die wichtige Frage bei euch, nämlich die Tatsache, dass ihr eben nicht aus Berlin, Hamburg, München oder Köln kommt, sondern aus der westfälischen Provinz. Wie groß würdest du sagen, ist der Input da, was eure Musik betrifft?
Boah, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also wir haben uns auf jeden Fall eher an den größeren Städten inspiriert, weil...
Mittlerweile doch.
Ja, also was jetzt allein die Komposition irgendwie angeht oder was man benutzt, um Musik zu machen.
Ja.
Also, dass wir halt viel mit
Forke.
Sampling, genau. Wir haben jetzt nicht irgendwie, so wie nennt man das beim Schützenfest, wenn die da alle ihre Xylophone so tragen und Becken reinschlagen.
Also, ja, ja, genau.
Natürlich
ja, Spielmannszug,
genau.
Dudelein oder so,
so
macht
das,
die jetzt eher weniger.
Ja, eben, das kommt halt gar nicht drin vor. Also so von der Art, wie wir Musik machen, ist es schon, glaube ich, eher urbaner angelegt, weil wir halt auch Sampling benutzen und so weiter. Aber ja, ich denke mal nicht, dass das der Sache an sich einen Abbruch tut.
Aber es kommen schon auch Provinzthemen in euren Songs noch vor.
Ja, auf jeden Fall. Also beim einen Song, der auch Hecht vom Dorf heißt, da haben wir es natürlich sehr deutlich gemacht. Und ansonsten viele Schlüssellebensläufe, die uns auch begleitet haben von Freunden, die aus dem Dorf weggegangen sind, die zum Dorf wieder zurückkehren mussten, die, sag ich mal, durch ihre dörfliche Sozialisation Probleme hatten, in der Großstadt sich zurechtzufinden oder aufgrund der Dorfgemeinschaft, die ja immer so als großer Nenner gilt, leider, gezwungen waren, trotz ihres Studiums fast jedes Wochenende nochmal zurückzukehren und so. Und das sind alles so Punkte, die wir dann aus einer sehr soziologischen Perspektive immer noch aufgreifen in unseren Songs.
Blassfuchs sind unsere Gäste im Nova Club, wobei die ganze Band nicht zur Verfügung stand. Nikolai ist bei uns. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Welche Entschuldigung hast du für Dennis, Janis und Julian? Warum? Wo sind die? Was soll das?
Ja, erstmal, die sind in der Provinz.
Klar, mein Fehler, logisch. Nee,
da kommt man ja nicht so schnell raus.
Ja, ist klar. Fährt kein Bus mehr, ne, heute Abend. Genau. Ist ja schon später ein bisschen. Bei uns auch früher auf dem Dorf. Letzte Bus irgendwie, glaube ich, 19.05 Uhr. Wenn du danach irgendwo hin wolltest, musst du irgendwie echt gucken. Entweder mit Daumen ging halt, ne? Taxi konnte sich ja keiner leisten.
Nee, und die Eltern hatten ja auch nicht immer Lust, dann jeden Abend zu fahren. Richtig. Gerade wenn man dann eben von einer Schützenhallenparty zurückkam und die Hälfte der Brigade schon sich mehrmals erbrochen hatte oder so.
Ich wollte es gerade sagen, die Eltern haben ja immer schon Hölzchen gezogen, weißt du, wer die besoffene Bagage abholen muss.
Genau.
Und am nächsten Tag irgendwie schön samstags das Auto nicht nur von außen auf dem Hof reinigt, sondern auch von innen.
Wir haben da auch echt einige ganz, ganz tolle Rückfahrten gehabt. Ich gebe mal ganz schnell eine ganz kurz zum Besten, wenn
Bitte?
Wir Zeit haben.
Ja, da haben wir.
Es gibt ja immer diese Buden bei diesen Schützenhallenpartys. Also das sind so Schützenhallen, weiß ich nicht, da passen vielleicht so 500 Leute rein. Mhm. Und dann umsammelt sich halt so der ganze dörfliche Kern aus dem Umkreis da. Dann sind das meistens so Abschlusspartys etc. Und da gibt es dann davor immer so Essensbuden, wo man sich noch so eine Calzone holen kann.
So eine gammelige.
Genau, und die ist ja gefüllt mit flüssigem Käse. Und dann sind wir zurückgefahren und wir hatten halt einen richtig besoffenen Kumpel dabei. Und der hat halt irgendwann während der Fahrt voll auf diese Calzone draufgehauen. Der ganze Käse ist durch dieses Auto geflogen und der Taxifahrer hat es nicht mitbekommen. Er hatte aber wirklich Rückstände dieses Käses in seinen Haaren. Es tropft runter und er hat aber anscheinend doch nichts mehr. Ja, na gut.
Und so entstand die Calzone-Kanone.
Genau.
Den schenke ich euch, den Titel. Könnt ihr den Song draus machen.
Ja, schnell das Patent anmelden.
How to Provinz ist unser Thema heute in der Ab 21. In diesem Fall mit Blassfuchs, einer Band aus der westfälischen Provinz aus Brockhausen. Wir müssen natürlich ganz kurz, bevor wir weiter darüber reden, einmal diese Bandnamensache abhaken. Das leidige Thema kennt ihr. Ich würde jetzt sagen, Blassfuchs klingt einfach cooler als Grillkaninchen.
Ja, das auf jeden Fall.
Oder?
Und der Blassfuchs ist tatsächlich vegetarisch.
Aha.
Er ernährt sich vegetarisch und er hat sehr große Lauscher. Und wie habe ich gerade schon kurz gesagt, wir kommen halt so ein bisschen aus dieser Indie-Szene und da waren halt Füchse immer so coole Tiere.
Ja.
Viele sagen halt vielleicht so Hipster-Tiere.
Mhm.
Und dann fanden wir Fuchs an sich cool, dann haben wir so ein bisschen geschaut und Blassfuchs war dann irgendwie einfach aufgrund der anderen Eigenschaften, die ich gerade noch gesagt habe, für uns am schönsten.
Ja.
Und darauf haben wir uns dann geeinigt und es hat sich nie wieder irgendwie geändert.
Genau wie eure Nähe zu Tieren in Songtiteln, zum Beispiel beim Hecht vom Dorf. Da geht es ja so ein bisschen um den klassischen Dorfidioten. Was für einen Archetyp habt ihr da gewählt für den Song?
Ja, also ich meine, jeder kennt das vielleicht in seinem Freundesumkreis oder irgendwie im Umfeld oder vielleicht auch in der Schule oder so. Es gibt immer jemanden, der so der Herausragendste ist in den jüngeren, in der Adoleszenz oder in den jüngeren Jahren. Und
der Captain von einer Fußballmannschaft.
Ja, sowas, genau. Oder irgendwie, weiß ich nicht, Quarterback.
Ja.
Und meistens sind das ja leider auch die, die dann ihre Position ausnutzen, um andere schlechter darstellen zu lassen.
Mhm.
Und diese Dorfgroßkotze haben uns halt auch immer ziemlich angekotzt. Und denen haben wir dann halt einen Song gewidmet, die dann halt irgendwie, wenn die mal irgendwann aus diesem Dorf raus sind und im Mikrokosmos nicht mehr diese ikonografische Figur haben, und dann halt in der Großstadt merken, dass sie doch nur einer von vielen sind und genau mit dieser Realisation nicht klarkommen, weil sie sonst ja immer bemuttert worden sind oder angehimmelt worden sind und plötzlich ist man auf einmal einsam oder anonym. Und daran geht man dann halt zugrunde.
Kennt jeder die Typen, zumindest jeder, der irgendwie in dörflichen Umfeldern aufgewachsen ist. Finde ich hochgradig spannend. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Also uns habt ihr jetzt an den Hacken. Wir werden das ganz genau beobachten, wo es mit euch hingeht und ob ihr dann irgendwann auf so einem Rolling Stones Magazine Kunstledersofa sitzt, so hingefläzt. Und,
ich dachte jetzt eher so, um die Karriere noch zu retten auf so einem Rolling Stones Sampler, wo man Lieder von den Covern oder so.
Nee, ich meinte mehr so das Interview Magazine, wo dann so die Band Blassfuchs, die bis dahin auch Pale Fox heißt,
genau.
Dann so auf dem Sofa sitzt und sagt irgendwie, Brockhausen, what again was Brockhausen? I have no idea what this is. Also wir beobachten das. Danke auf jeden Fall sehr für den Besuch hier in Ab 21. Nikolai, stellvertretend auch für die anderen, Dennis, Janis und Julian. Danke dir.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Leben und Überleben in der Provinz. Darüber sprechen wir heute Abend. Wir schauen aufs Land und ziehen über die Dörfer, zumindest akustisch, indem wir mit Menschen reden, die dort leben und gute Gründe dafür haben, weil dort Heimat ist vielleicht, weil da nicht alles nur hektisch und laut und unpersönlich ist oder zumindest sein kann, zum Beispiel. Lasst uns hören, was unser nächster Gast im Nova Club für Beweggründe für ein Leben auf dem Land hat. Friedrich Habermann, hallo.
Ja, hi, servus.
Friedrich, du bist 23 Jahre alt, du wohnst in Gelnhausen. Da mag es jetzt zwei, drei Hörer geben, die nicht genau wissen, wo das ist. Kannst du es ein bisschen beschreiben?
Das liegt in Hessen, im Main-Kinzig-Kreis, im Prinzip genau zwischen Fulda und Frankfurt auf halber Strecke.
Sehr schön. Jetzt ist Gelnhausen schon ein bisschen größer. Groß geworden bist du in Gründau-Breitenborn. 1057 wunderschöne Einwohner. Ja. Da hast du sozusagen die ersten Jahre deines Lebens verbracht und lebst, das finde ich am abgefahrensten, quasi den Traum aller kleinen Jungs. Sag bitte selbst, was du bist.
Ja, im Prinzip bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr.
Du bist Feuerwehrmann.
Genau.
Feuerwehrmann. Super. Seit 13 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ja nun mal wirklich, muss man sagen, eins der Standbeine des sozialen Lebens in der Provinz, oder?
Ja, natürlich auf jeden Fall. Also ich sag mal so, vor allem wenn sich halt so Einkaufsmärkte oder sowas reduzieren, weil ich sag mal so, die Orte sterben ja immer mehr aus. Das ist ja ein Problem, vor allem in der Provinz. Wird halt Feuerwehr und generell Vereinsleben immer mehr so zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für auch eine Ortsgemeinschaft oder sowas.
Erinnerst du dich noch an den ersten Tag damals? Du warst dementsprechend 10 Jahre alt, wenn du seit 13 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr bist. Wie war das damals so für so einen 10-jährigen Jungen?
Das war eigentlich ziemlich cool, weil wir wollten damals mit ein paar Kumpels halt alle so zusammen hingehen und haben das dann halt auch gemacht, sind halt einfach hingegangen. Und direkt am ersten Tag hatten wir einen Ausflug nach Hanau zur Feuerwache. So ein großer Brandsimulationscontainer stand. Und den konnten wir uns dann gleich mit angucken am ersten Abend. Also es war schon ziemlich abgefahren, ziemlich cool. Also direkt am ersten Tag da und direkt einen Ausflug. Das war schon sehr cool, muss ich sagen.
In diesen 13 Jahren, die du jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, was würdest du sagen, hat dir dieses ganz spezielle Vereinsleben gegeben? Das ist ja schon jetzt anders als, sagen wir, einfach so ein Fußballverein, wo man zum Kicken hingeht, weil es ist ja, wenn auch als Hobby anfangs, schon verbunden auch mit einer Verantwortung, ne?
Ja, natürlich, man hat auf jeden Fall so eine Verantwortung, aber das macht ja auch Spaß, sag ich mal, in dem Sinne halt zu üben und auch, es ist ja nicht nur Feuerwehr so an sich, man muss da ja immer unterscheiden, einmal in die Aktiven, das sind im Prinzip die wenn es brennt, ausrückt oder in einem Schadensfall oder sowas ausrücken und dann halt in den Feuerwehrverein, der halt auch ganz normale Vereinsarbeit betreibt, wie zum Beispiel einen Fußballverein oder sowas auch immer.
Und was machst du in diesem Vereinsleben bei der Feuerwehr? Du bist seit 13 Jahren dabei. Wie sieht die Arbeit aus, die du da machst?
Also ich bin zuständig für die Jugendarbeit bei uns. Also ich bin Jugendwart, so nennt sich das, und mache noch mit zwei, drei anderen Mitstreitern und Betreuern, leiten wir halt die Jugendfeuerwehr so und üben jede Woche mindestens einmal mit den Kindern. Es gibt Ausflüge, Zeltlager, alles Mögliche, Großübungen mit der ganzen Gemeinde, Völkerballturniere. Also es ist schon relativ breit gefächert, was man da in der Jugendfeuerwehr so macht und auch, sag ich mal, recht zeitaufwendig.
Für wie integrativ hältst du die Freiwillige Feuerwehr? Also wenn da jetzt jemand Neues aufs Dorf zieht, kommt man da von außen leicht rein oder ist es mitunter vielleicht gar nicht so leicht, weil es auch schon ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft ist?
Also bei uns, natürlich mag es da auch andere Wehren geben, aber bei uns und eigentlich auch bei jeder anderen, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass man heilfroh drum ist, um jeden, der kommt. Weil es wird halt auch immer weniger, weil es ist halt auch mit immer mehr Arbeit verbunden. Aber wir sind prinzipiell sehr froh um jeden, der kommt. Gerade vor 2 oder 3 Jahren hatten wir einen Quereinsteiger, der ist halt neu zu uns in den Ort gezogen und ist dann auch bei der Christbaumverbrennung ein bisschen auf uns aufmerksam geworden. Da haben wir mit der Jugendfeuerwehr die Christbäume verbrannt und er hat dann halt gefragt, und wie ist das hier so mit der Feuerwehr und so weiter. Und beim nächsten Übungsabend, der dann anstand, am Freitag die Woche drauf, war er dann da und seitdem ist er auch nicht mehr gegangen, sage ich mal so. Seitdem ist er auch fester Bestandteil so und ist es natürlich schon eine Integration.
Jetzt haben wir zwei Jungs viel über Jungs gesprochen. Wie sieht denn das mit den Mädels aus bei euch? Was macht der Nachwuchs? Also da auch der Vergleich an das, was ich mich erinnern kann. Da gab es weder viele Mädels in den Jugendgruppen noch viele Frauen bei den Aktiven später. Hat sich das ein bisschen gewandelt?
Ja, schon auf jeden Fall. Also vor allem viele Mädels kommen halt aus der Jugendfeuerwehr und auch in den Aktiven sind inzwischen viele Frauen. Also das ist schon nicht mehr nur eine reine Männerdomäne, sage ich mal so, natürlich.
Das hört sich sehr nach Fortschritt auf dem Land an und zwar nach einem, der mit Sicherheit gut für die Provinz ist. Danke, Friedrich Habermann, danke fürs Helfen, fürs Löschen, fürs Freiwillige, fürs Gemeinnützige, für das, was der Gemeinde nützt. Und passt bitte gut auf eure 1057 Einwohner in Gründau-Breitenborn auf.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Eine Sache, die wir feststellen, ist, in den ländlichen Gebieten ist die AfD oft besonders stark. Parallel zieht es aber viele Menschen vom Land in die Städte aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und besonders leer werden die Dörfer im Osten. Das ist keine besonders gute Kombi. Was also tun? Auch weggehen, wenn die Lebenssituation auf dem Plattenland nicht mehr mit einem selbst vereinbar ist. Das kann man machen, das kann man auch niemandem vorwerfen. Das darf und soll jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu bleiben und sich auseinanderzusetzen. Mit der Situation und mit den Menschen. Das macht Tobias Burdukat. Er ist auf einem Dorf bei Grimma in Sachsen aufgewachsen. Das liegt zwischen Leipzig und Dresden. Und während die meisten Jugendlichen nach der Schule weggehen, ist Tobias geblieben. Heute arbeitet er als Sozialarbeiter, wiederum selbst mit Jugendlichen. Tobias, was für Möglichkeiten haben die denn aktuell in einer ländlichen Region wie eurer rund um Grimma, um was zu erleben?
Die drei Hauptmöglichkeiten sind der Fußballverein, die Freiwillige Feuerwehr und, wenn man Glück hat, noch die junge Gemeinde, der Kirchgemeinde meistens. Das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber das ist so das Hauptsächlichste, wo man sich dann beteiligen kann oder hingehen kann.
Ja, das kenne ich jetzt von dem Dorf in Westdeutschland, in dem ich aufgewachsen bin, tatsächlich genauso.
Genau.
Wenn du das mal vergleichst, gerade was dann so auch so ein, sage ich mal, Abdriften von Jugendlichen in so eine rechte Richtung angeht, wo siehst du da die Unterschiede zwischen den eher ländlichen Gebieten im Osten und vielleicht denen im Westen?
Das weiß ich nicht, ob es da tatsächlich richtig gravierende Unterschiede gibt. Mhm. Also das wäre jetzt eine Behauptung oder Vermutung, ne, dass es da einen Unterschied gibt. Ja. Wissen tue ich es nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen ländlichen Regionen in Westdeutschland genauso aussieht wie in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland.
Ja, das ist ein guter Ausgangspunkt. Dann können wir nämlich da an der Stelle sagen, wir reden eigentlich, was das Aufwachsen in ländlichen Bereichen angeht, von erstmal nicht allzu unterschiedlichen Voraussetzungen.
Richtig.
Meistens ist ja dann die Konsequenz, dass die Leute, wenn die mit der Schule fertig sind, aus den Dörfern in die Städte gehen. Sei es, weil man im dörflichen Bereich, im ländlichen Bereich keine Jobperspektive hat. Es gibt dort keine Unis. Wenn man studieren will, muss man in die Städte. Wie ist das bei euch in der Gegend?
Also Leipzig, also bei uns, wenn ich jetzt nur auf unsere Gegend beziehe, Leipzig ist ja relativ nah und man kann im Endeffekt auch in den ländlichen Regionen, wenn es jetzt einen Bahnhof gibt, wohnen und in Leipzig arbeiten oder auch studieren. Also das würde rein theoretisch gehen, aber die Freizeitangebote sind halt sehr mangelhaft und es ist halt schon eine drückende Situation in den ländlichen Regionen halt, wenn da über Jahre hinweg immer nur, sag ich mal, ja, wenn da halt nichts angeboten wurde für junge Leute und man sich das immer alles irgendwie erkämpfen musste, das ist dann schwierig und es ist natürlich einfacher als junger Mensch. Man geht in die Stadt, dann hat man alle Angebote da. Man kann sich auch viel einfacher mit einbringen, wenn man das möchte. Das ist in der Stadt viel, viel einfacher als auf dem Land.
War das auch deine Situation als Jugendlicher, ja, dass du von anderen, von Freunden gesagt bekommen hast, was soll ich denn hier, hier ist doch nichts, ich gehe hier weg?
Naja, also wir haben tatsächlich versucht, als wir Jugendliche waren, wir haben sehr viel gemacht. Mhm. Also wir haben tatsächlich vor Ort relativ viel veranstaltet. Ich hatte damals auch eine Band, also habe jetzt immer noch eine Band, aber ne, damals hatten wir halt auch eine Band, wo wir unseren Proberaum auf dem in den ländlichen Regionen hatten halt, das war ja auch easy, da einen Proberaum zu finden. Klar. Eigentlich. Ne? So viel einfacher als in der Stadt.
Ja,
in Leipzig heute einen Proberaum zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne?
Absolut, ja.
Und auf dem Land gibt es noch genügend Räume, für wo man proben kann.
Da ist immer irgendeine Scheune in irgendeinem Bauernhof leer.
Genau. Und so hatten wir natürlich auch immer einen Bezugspunkt, dass wir auch dann immer wieder zurückgekommen sind. Halt, selbst wenn wir die Woche über irgendwo anders Ausbildung oder Studium oder Arbeit auch waren, waren wir am Wochenende eigentlich immer wieder in Grimma.
Warum hast du diese Nähe zur Heimat gehalten? Du bist ja eben nicht weggegangen, du bist ja da geblieben. Was war der Grund dafür?
Naja, ich habe auch mal... Also ich habe auch mal in Chemnitz gewohnt, ich habe auch mal kurz in Leipzig gewohnt. Also warum ich immer wieder zurückgekommen bin oder warum ich auch nach wie vor noch dort lebe, ist halt, ich meine, ich fühle mich da wohl. Es spielt auch ein bisschen meine Persönlichkeit eine Rolle, dass ich halt in Großstädten halt durchaus nicht so wirklich klarkomme. Das habe ich irgendwann mal erkannt für mich und das ist dann halt einfach auch zu viel. Also mich überfordert eine Großstadt einfach von den Angeboten her. Also ich würde da halt alles andere machen, halt, aber nicht wirklich irgendwie, ja.
Nicht unbedingt dort leben, da wo ja, die Autos vor der Wohnung ja, her brausen.
Genau.
Du arbeitest in einem sehr ländlichen Bereich, vor allem mit Jugendlichen. Was machst du in dem Moment, in dem du da bei manchen feststellst, die entwickeln im Heranwachsen ein Interesse, vielleicht eine Tendenz zu rechtsextremen Ansichten, zu einer Haltung, die in diese Richtung geht?
Also ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen, also wir reden ja hier über die Jugendgruppe so 14 bis 16,
ja,
die mehr oder weniger sich noch ausprobiert, die sich noch findet, die mal den einen Tag von sich sagt, sie sind Nazi, die nächste Woche sind sie dann jemand von der Antifa, ohne genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Von den Jugendlichen reden wir. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die diese Wahl, diese Entscheidung treffen, ob sie nur sich für die identitäre Bewegung entscheiden oder auf eine Demo von Wir sind mehr gehen, ne, in Chemnitz, ist so eine Entscheidung wie, bin ich Dortmund- oder Bayern-Fan.
Okay.
Also das ist tatsächlich so das, was ich in den letzten Jahren an Erfahrungen da gesammelt habe. Und damit darf man da, denke ich, bei den jungen Leuten, die da sich noch entscheiden, ne, oder die da halt noch überhaupt gar kein gefestigtes Bild haben, darf man das nicht ganz so verbissen sehen, sondern sollte mit denen auch schon noch arbeiten.
Das heißt ja aber auf der anderen Seite, dass die so beeinflussbar sind,
genau,
dass es letzten Endes im Endeffekt in diesem Stadium daran liegt, wer als erstes Zugriff hat. Wenn jemand wie
so
du,
sieht's aus.
Ne, wenn jemand wie du Zugriff hat, der ganz klar auch vermitteln kann, was sowas bedeutet, hast du wahrscheinlich eine eher größere Chance, sie auf deine Seite zu kriegen, als wenn irgendwelche Jugendorganisationen der AfD vorbeikommen,
genau,
und sagen, ich kann dir aber auch die Welt schönreden.
Genau. Also du hast es gerade perfekt beschrieben. Genau so ist es auch. Und die Gruppierung der AfD oder der identitären Bewegung oder auch der organisierten Kameradschaften, die sind halt sehr gut vernetzt und verteilt in den ländlichen Regionen.
Ja.
Und häufig ist es halt einfach der Fall, dass eben die sind, die da sind. Und das wird halt einfach über Jahre ignoriert.
Weil sie das größere Angebot darstellen,
genau,
ganz blöd gesagt.
Genau, die stellen halt das größere Angebot dar. So. Und da kann die konventionelle Jugendarbeit, wie ich sie im Endeffekt auch mache, halt flächendeckend schon lange nicht mehr mithalten. Deswegen ist es vielleicht doch so, wie es ist, weil halt die Jugendarbeit irgendwann mal oder die soziale Arbeit halt einfach mal gegen dieses Angebot verloren hat. Und das ist halt traurig, das ist halt deprimierend, aber das ist halt die Realität auch irgendwie.
Würdest du sagen, das hat sich in den vergangenen Jahren nochmal verändert?
Ja, das ist nochmal stärker geworden. Also das nehme ich auch so aktiv wahr, weil die Jugendarbeit als solches ist fachlich an einem absoluten Tiefpunkt. Du wirst in der Praxis zumindest, also du findest kaum noch Menschen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die fachlich überhaupt wissen, was sie da machen.
Ja.
Die fachlich auch an den Paragraphen arbeiten, die durchs Gesetz halt vorgegeben werden, wo halt eben sowas drin steht wie Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, ne, zu vermitteln an junge Menschen, was ja dann schon wieder mit Individualität auch was zu tun hat, wo ja dann mehr oder weniger der Umkehrschluss, ne, zu nationalsozialistischen Einstellungsmustern halt ja dann auch, ne, das beißt sich ja, ne, so. Weil jemand der anderen seine Individualität abspricht. Ne? Das funktioniert ja dann alles nicht. Würde jetzt zu weit führen, aber das hat sich nochmal verschärft in den letzten Jahren, weil die Fachlichkeit aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit nahezu verschwunden ist. Also da wird auch nicht drauf geguckt, da wird auch nicht mal der Finger in die Wunde gelegt halt und mal gesagt, hier, wir brauchen mal auch ordentliche Konzepte und offene Kinder- und Jugendarbeit kann sich nicht erschöpfen in Hausaufgabenhilfe und in Bastelangeboten, die im Endeffekt ein erweiterter Hort sind.
Ist das denn was, was in den Städten nachweislich besser läuft als in den Provinzgebieten?
Ja, also in den Städten ist zum Beispiel offene Kinder- und Jugendarbeit auch nochmal ganz anders, ne, weil da auch auf ganz andere Sachen zurückgegriffen wird halt. Und die Menschen, die in den Städten halt teilweise arbeiten, die gehen das auch anders an. Das vermisst man in den ländlichen Regionen halt häufig.
Dann kann ich dir an dieser Stelle einfach nur wünschen, dass du trotzdem weitermachst, dass du dranbleibst, dich nicht entmutigen lässt und sich vielleicht doch der ein oder andere mehr sagt, in diesem Bereich will ich auch was tun, ich will da auch helfen. Ich meine, dass wir dringend mehr Mittel für soziale Projekte und Sozialberufe brauchen, das ist, glaube ich, mittlerweile auch hier im Regierungsviertel angekommen. Es wäre toll, wenn die Gelder auch bereitgestellt und entsprechende Stellen geschaffen würden. Gebraucht werden sie dringend. Vielen Dank, Tobias Burdukat, fürs Gespräch und vor allem für deine Arbeit in der sächsischen Provinz.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wer nicht selbst dabei gewesen ist, hat's nicht erlebt. Den Spruch kennt ihr sicherlich. Für gute Journalistinnen und Journalisten gilt dasselbe oder sollte wenigstens dasselbe gelten. Wer sich eine Meinung zu etwas erlaubt, der sollte wissen, worüber er spricht oder schreibt, sollte es also mit eigenen Augen gesehen haben. Das muss sich in Bezug auf Stadt, Land, Provinz auch Bernadette Mittermeier gedacht haben, die jetzt unser nächster Gast ist in ab 21. Bernadette, du studierst an der Deutschen Journalistenschule in München und hast mit ein paar Kollegen zusammen das Magazin Pronx aus dem Boden gestampft. Erzähl uns kurz, wie es dazu gekommen ist.
Ja, wir wollten so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus. Also wir haben uns gedacht, wir sitzen alle hier in München, wie die anderen Redaktionen auch. Und ein paar von uns kommen aber vom Land, aber wir schreiben nie drüber. Und wir erzählen immer so ein bisschen die gleichen Geschichten, so aus unserem Studentenalltag in der Stadt. Und wir wollten mal was ganz anderes probieren und was Neues auch erleben, ein bisschen rauskommen.
Ich finde das ja eine super spannende Entwicklung, ne, seit einiger Zeit, speziell diese Stadtflucht aufs Land und das jetzt eben nicht gerade bei irgendwelchen Älteren, wir reden jetzt nicht von Rentnern, sondern speziell bei den Jungen, nach eurer Recherche und Erfahrung mit dem Magazin. Woher kommt das?
Wir haben das so ein bisschen gemerkt, wenn wir rausgefahren sind, uns ging es gleich besser. Also man war irgendwie an der frischen Luft, man hat irgendwie grün gesehen, das hat echt gut getan. Das hat auch mich überrascht. Ich bin eigentlich eher so ein Stadtkind.
Ja, ist das so eine Art, habe ich mich gefragt, so eine Art Digital Detox Escape, also so eine Art Flucht vor der elektro- und digital verseuchten Großstadt, so ab ins reinigende Dorf, in dem alles noch so voll Nature und so ist?
Also wenn das so die Idee ist, dann funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. Wir hatten immer das Problem, dass das Internet auf einmal weg war, auf dem Land.
Das ist kein Problem, Bernadette. Das ist ganz wundervoll. Wenn das Internet weg ist, dann weißt du, du hast es geschafft.
Das stimmt, ja. Aber ja, also es ist so die eine Seite. Wir wollten aber auch nicht nur so schöne Welt machen und grüne Wiesen zeigen und grasende, niedliche Kühe, sondern auch so ein bisschen so die Probleme ansprechen vom Land.
Ja.
Also es ist so ein bisschen eine Mischung.
Ja, ich als ehemaliges Dorfkind empfinde immer noch eine große beruhigende Wirkung, wenn ich Kühen beim Grasen zugucke. Du hast es eben selbst kurz angesprochen. Aber die Geschichten, die ihr erlebt habt bei euren Ausflügen in die Provinz, was habt ihr da so gelernt? Ihr seid ja dahin und habt dann mit Menschen auch gesprochen, die da leben.
Ja, genau. Also wir waren alle, wir dachten so, wir gehen ohne Vorurteile ran und haben ein bisschen gelernt, wir haben dann doch welche. Und das ist total spannend, ist mal an den Ort zu fahren und noch überhaupt keine Geschichte im Kopf zu haben. Also ich könnte zum Beispiel erzählen von einem, der Bernhard bei uns aus der Redaktion, der ist zum Brenner gefahren, das Dorf. Also wo man normalerweise immer nur durchfährt, weil man eigentlich nach Italien möchte und gar nicht bleibt. Und Bernhard ist aber geblieben für 24 Stunden und hat total spannende Menschen da getroffen.
Was zum Beispiel ist bei solchen Begegnungen, was ist dir da im Gedächtnis geblieben, wenn du mal kurz so im Kopf euer Magazin durchgehst?
Also er hat zum Beispiel einen jungen Mann getroffen, der Follow Your Dreams auf dem Arm tätowiert hat und aber ein bisschen feststeckt im Dorf. Es gibt aber auch das Gegenteil, Leute, die unbedingt bleiben wollen, weil sie da ihre eigene Firma aufgebaut haben und den Blick auf den See haben. Wir haben eine Geschichte von einem, der ein ganzes Dorf gegen sich aufgebracht hat, weil er dann Pornokrimi über dieses Dorf gespielt hat, wo sich ein paar so Leute wiedererkannt haben. Also Dorfposse auch.
Aha.
Und wir haben auch eine Geschichte, wo Leute zusammengeholfen haben und einmal im Jahr eine richtig fette Party schmeißen und wo dann das ganze Dorf zusammenhilft und der Pfarrer am Anfang das Festzelt segnet, damit die Party gut läuft.
Ohne, dass man das vorher alles auf Facebook gepostet haben müsste, damit möglichst viele Leute kommen.
Genau, also man kennt sich da.
Aus eurer Erfahrung jetzt heraus, was ist denn so der größte Unterschied zwischen der Spezies Stadtmensch und der Gattung Dorfmensch?
Ich glaube, so die Verbundenheit zum Ort. Also so Leute, bei meinem Job zum Beispiel, ich ziehe alle 2 Jahre mal um. Ich kenne meinen Bürgermeister nicht so richtig. Ich kenne meine Nachbarn gar nicht. Ich kenne gerade so ein bisschen die Straße, wo ich wohne und so die Orte, an denen ich oft bin in der Stadt. Und bei unseren Protagonisten war das so, die kennen jeden. Und also das ist zum Beispiel so ein Klischee, das stimmt so wirklich. Und das kann zu viel Streit führen, das ist aber auch total schön. Und ja, wie die Leute da wirklich so nebeneinander aufeinander hocken und wie sie dann damit umgehen, das war total spannend.
Zieht's dich seitdem jetzt häufiger mal aus München raus in die, ich meine, da ist ja nur in Bayern, gibt's ja nur auch genug Dorf und Provinz.
Also ich habe ein bisschen was gesehen, wie schön das eigentlich hier ist. Deswegen ja, schon mal am Wochenende. Wir waren auch, sobald das Magazin gedruckt war, waren wir alle erstmal zusammen wandern und ein bisschen da auf dem Dorf. Also hat uns nicht so ganz losgelassen. Ja, also ich würde gern öfter fahren. Es ist, ja, hinziehen kann ich vermutlich nicht. Das geht mit dem Job leider nicht, aber ich hoffe, ich sehe es noch öfter.
Das, was du dir da eingefangen hast, liebe Bernadette, das ist eine ganz schlimme Dorfitis, in Fachkreisen auch urbanes Landfieber genannt. Ich kenne das gut, seit gefühlt ewig jetzt schon Großstadtmensch und trotzdem geht mir immer das Herz auf, wenn ich aufs Land fahre. Das ist halt immer irgendwie dieses Bullabü-Gefühl aus meiner Kindheit und wenn es dann noch irgendwo nach Kuhstall duftet und ich die Augen zumache, dann ist es wirklich ein bisschen wie zu Hause. Vielen Dank fürs spannende Gespräch. Bernadette Mittermeier von der Deutschen Journalistenschule in München, die als Studienprojekt mit Kommilitonen das Magazin Prongs aus dem Boden gestampft hat. Ein ganzes Magazin und zwar ein richtig cooles und kein totschiges über urbanes Leben und die Themen der Provinz.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Magdeburg. Ein 23-jähriger Mann mit einem tätowierten Hakenkreuz auf dem Unterschenkel hat eine Freundin heute zu einer Vernehmung bei der Kriminalpolizei begleitet. Wegen des sommerlichen Wetters trug er dabei kurze Hosen. Die Polizisten konnten das verfassungsfeindliche Symbol deutlich sehen und vernahmen den Mann. Nachdem sie die Personalien aufgenommen hatten, stellte sich heraus, dass gegen ihn 2 Haftbefehle vorlagen, darunter einer über 4 Wochen Dauerarrest. Der Tag endete für den 23-Jährigen in der Jugendarrestanstalt in Halle.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.